Hallo und herzlich willkommen zu T3N Ketchup. Mein Name ist Kasper von Alverden und live im Raum neben mir sitzt
Stella Sophie Wolzack, hallo.
Und live uns zugeschaltet heute ist
Elisabeth Urban, hallo. Wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen nach Dosentelefon klinge. Ich bin unterwegs und habe nicht die Studiotechnik mit, die wir sonst immer haben.
Ich weiß ja noch nicht, ob wir nicht auch nach Dosentelefon sprechen, weil wir noch Echo-Unterdrückung anhaben oder so. Also es ist nicht unser normales Setup, falls das nächstes Mal klingen wir wieder wie aus dem Ei gepellt.
Habt ein bisschen Nachsicht heute mit uns.
Lasst uns doch direkt mal zum Thema Updates kommen, nachdem wir über unsere Update-Audioqualität schon gesprochen haben. Es ist so, dass es ja in den letzten Tagen im Internet eigentlich ein paar Hauptthemen gab und über eines werden wir tatsächlich auch im Deep Dive sprechen, aber es gibt noch so ein zweites Thema, was ja eigentlich auch gerne so ein bisschen Meme-Potenzial hat und ganz viel durch die Gegend wabert. Die Vision Pro ist nämlich jetzt in den USA verfügbar, Apples Mixed Reality Headset, wir haben hier mehrmals schon drüber gesprochen und ja, es gibt gerade so ein bisschen so ein Hin und Her, was so Apps betrifft, oder Ellie?
Ja, tatsächlich. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass ein paar große Dienste nicht mitmachen bei der Vision Pro. Zum Beispiel Instagram, Netflix und YouTube. Und jetzt hat sich was geändert. YouTube hat von sich aus proaktiv zum US-Tech-Medium The Verge gesagt, wir wollen eine YouTube-App machen. Die steht auf der Roadmap. Es gibt nur kein konkretes Datum dafür. Dauert alles noch ein bisschen. Aber im Gegensatz zum Beispiel zu Instagram, die natürlich vom Konkurrenzanbieter kommen und deswegen aus strategischen Gründen wahrscheinlich keine App anbieten werden, sagt YouTube, doch, wir kommen irgendwann auch auf die Vision Pro. Und ich meine, aktuell kostet das Ding $3,500,
ja.
Kann sich eh noch niemand so wirklich leisten. Vielleicht, wenn es dann mal ein bisschen erreichbarer wird, dann irgendwann kommt YouTube auch noch mit ins Boot.
Was man halt auch dazu sagen muss, YouTube bietet ja schon seit vielen Jahren auch so 3D-Videos an, die man dann mit entsprechender Hardware sich auch angucken kann. Die funktionieren zum Beispiel auch überhaupt noch nicht mit der Vision Pro. Den Standard unterstützt sie noch nicht. Und ich glaube, es liegt ja auch im Interesse von YouTube, dass die in diesem 3D-Videobereich so ein bisschen auch auf diesem Headset dann stattfinden. Also insofern, ich war ein bisschen überrascht, als es hieß, YouTube entwickelt gar keine App. Jetzt scheint man doch so ein bisschen zurückzurudern, weil die Hardware ja schon irgendwie ankommt, die Apple da produziert hat. Also insofern, mal gucken, ob nicht auch noch andere Firmen, die bisher so ein bisschen Blockadehaltung haben, dann auch sagen, sie möchten.
Apropos Hardware, wenn du jetzt eine Apple Vision Pro hast, dann könnte es ja auch sein, dass du sie vielleicht gar nicht nutzen kannst, wenn du nämlich dein Passwort vergessen hast.
Ja.
Oder wie ist da die Lage, Ellie?
Ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen, Stand jetzt zumindest. Kann man nämlich, wenn man sein Passwort vergessen hat und das dann nach einer gewissen Zeit sich immer noch nicht dran erinnert hat, ihr kennt das, so man hat so x Versuche, dann ist das Ding irgendwann gesperrt, ist wie beim Handy und dann kann man es nochmal versuchen. Und wenn man es dann immer noch nicht weiß, dann gibt es ja normalerweise so einen Link zum Thema ein neues Passwort anfordern. Den gibt es bei der Apple Vision Pro aber anscheinend nicht. Wer das Passwort zu oft falsch eingibt, der muss die Brille einschicken oder in einen App-Store bringen. Und, das ist nicht nur für die Service-Mitarbeitenden ein krasser Zusatzaufwand, sondern eben auch für die Userinnen und User. Wenn man jetzt zum Beispiel in der EU sitzt, dann wird es noch mal ein bisschen trickier, weil offiziell gibt es die Brille in der EU ja noch gar nicht. Das heißt, da muss man dann auch mal gucken, wer einem da überhaupt weiterhelfen kann. So oder so wird sich Apple da wohl auf Dauer irgendwie ein anderes Prozedere noch ausdenken müssen, weil sonst kommen alle Service-Mitarbeitenden irgendwann gar nicht mehr hinterher, weil sie nur noch diese Brillen irgendwann zurücksetzen müssen.
Ja, also es ist jetzt auch die erste Generation und die erste Software-Generation ja auch und das wird sicherlich, nehme ich mal stark an, durch ein Software-Update irgendwann mal behoben sein, dass das anders funktioniert, weil, wie du sagst, ich glaube, das soll eigentlich nicht so sein.
Jetzt könnte man meinen, das sei schon unser Fail der Woche gewesen.
Nee.
Da geht es tatsächlich auch um die Apple Vision Pro, aber wir haben da ein bisschen was Größeres noch für euch.
Ja, genau, und auch nicht die Vision Pro selber ist der Fail, sondern viele Dinge so drumherum.
Der Fail der Woche.
Ja, wir haben es genannt Black Mirror oder die Rückkehr der Glassholes.
Ich glaube, da müssten wir einmal erklären für alle, die Black Mirror nicht gesehen haben, was wir denn damit meinen. Also Black Mirror ist, wenn ich es recht im Kopf habe, eine Netflix-Serie, wo es eben um so ein bisschen Zukunftsdystopien geht und unter anderem auch darum, was passieren würde, wenn wir alle, sagen wir, nicht mehr die Realität sehen würden, sondern beispielsweise eine Brille auf der Nase hätten, durch die wir dann sehen, was digital um uns herum passiert.
Und ich möchte bitte auch einmal kurz den Begriff Glasshole noch erklären, weil ich dachte am Anfang so Glaslöcher, was zum Himmel, bitte. Nein, der Begriff Glasshole kommt noch aus der Zeit, als die Google Glasses damals auf den Markt kamen und man so ein bisschen die Befürchtung hatte, dass Leute sich wie Arschlöcher, also Assholes, verhalten, wenn sie diese Brille aufhaben, weil sie für ihre Umwelt nicht mehr empfänglich sind.
So. Genau. Und kaum kam die Vision Pro auf den Markt, vergangenen Freitag war es so, dass plötzlich im Netz zig Fotos und Videos auftauchten von Leuten, die in, ich sag mal, eigentlich jeder erdenklichen Situation getragen haben. Das Gerät ist eigentlich dafür konzipiert, es zu Hause in den eigenen vier Wänden zu nutzen oder zum Beispiel im Flugzeug, sich da einen Film anzugucken oder solche Dinge. Wir haben aber Leute gesehen, die damit in der U-Bahn sitzen, die damit Auto fahren, die damit Skateboard fahren, die damit Bus fahren, die im Diner quasi zwei Leute mit jeweils einer Brille sich gegenüber sitzen und dann ja sehr dystopisch jeder in irgendeine Ecke guckt und gar nicht miteinander redet. Und das war natürlich zu erwarten, dass wenn eine große Firma wie Apple mit so einem Mixed Reality Headset um die Ecke kommt, dass dann viele Leute das auch aufsetzen. Das ist in vielen Bereichen aber tatsächlich, und deswegen ist es auch unser Fail der Woche, absoluter Blödsinn. Weil zum Beispiel, wenn du in der U-Bahn sitzt, kannst du diese Brille in der Regel einfach gar nicht benutzen. Warum? Ich habe ja gerade schon gesagt, die ist eigentlich dafür gedacht, dass man zu Hause rumsitzt. Oder wenn wir jetzt hier sitzen würden und ich würde mir virtuell Dinge einblenden, dann ist die Idee hinter diesen virtuellen Dingen, dass die an der Stelle ja schweben und auch schweben bleiben. Also wenn ich jetzt aufstehe und gehe und in einen anderen Raum gehe, bleiben die virtuellen Inhalte aber hier im Podcast-Studio an der Wand kleben virtuell. Wenn ich in der U-Bahn sitze und mir da virtuell ein Fenster aufrufe und die U-Bahn losfährt, dann ist dieses Fenster weg, weil es ja an der anderen Stelle kleben bleibt. Das heißt, ich kann in der U-Bahn das Ding gar nicht so benutzen, wie man das eigentlich benutzen sollte. Das heißt, die Leute, die damit durch die Gegend fahren, haben das nur auf, um A, zu zeigen, guck mal, ich habe mir eine Apple Vision Pro gekauft oder um halt wirklich so dystopische Bilder irgendwie zu erzeugen. Also da muss man so ein bisschen vorsichtig sein.
Übrigens wird mit dieser Brille gerade sehr viel Schabernack getrieben und im Netz eben auch getestet. Auch viele Funktionen bzw. viele Tätigkeiten, die man damit eigentlich nicht machen sollte. Also da wurde schon Ski gefahren, da wurde gekocht, da wurde alles Mögliche mitgemacht, Auto gefahren. All das sind Dinge, von denen Apple selber sagt, bitte, liebe Leute, seid vernünftig und benutzt die Brille dabei nicht. Beim Kochen könntet ihr euch zum Beispiel einen Finger schneiden, wenn ihr nicht hinguckt, wo ihr schneidet, sondern nur diese Brille aufhabt.
Ja, und beim Autofahren ist natürlich hochgefährlich. Jetzt muss man sagen, das waren Leute, die das beim Tesla gemacht haben mit dem Autopiloten. Tesla selber hat jetzt aber auch nochmal bestätigt, bitte nutzt nicht nur die Vision Pro, sondern auch andere Mixed Reality Headsets nicht. Für sowas dafür sind sie nicht gedacht. Das ist sehr gefährlich und ihr müsst ja auch beim Autopiloten regelmäßig eingreifen können, falls irgendwas passiert.
Es wäre jetzt aber auch nichts, womit wir nicht gerechnet hätten, denn die Simpsons, die haben genau das vor Jahren schon vorhergesagt. Das ist mir nämlich auch in dem einen oder anderen Thread aufgefallen, dass da einfach unter die ganzen interessanten Videos diese Szene von den Simpsons gepostet wurde. Kommentarlos spricht für sich und da rennen die Leute auch, oder eher gesagt die Charaktere, ja, mit genau dem Ding auf der
passiert
Nase.
Passiert den Simpsons immer mal wieder, dass sie einige Jahre im Voraus, bevor Dinge passieren, und man sieht in diesem Simpsons-Clip halt Leute, wirklich jeder hat diese Brille auf und weil sie dann nicht mehr ihre Umgebung sehen können, rennen sie gegen Straßenlaternen und solche Dinge, keiner unterhält sich mehr. Ich glaube, dass das, wie gesagt, nicht unsere Zukunft ist. Wir müssen uns da keine Sorgen machen. Wie gesagt, vieles von dem, was, deswegen haben wir es mitgebracht, vieles von dem, was wir da sehen, funktioniert technisch gar nicht, ist uns reine Angeberei.
Oder die sind alle am Zocken, in Wahrheit.
Ja, solange die U-Bahn sich nicht bewegt, mag das ja auch funktionieren. Ja, okay, gut. Also das sind aber First World Problems von in U-Bahn wegschwebenden Fenstern und so.
Apropos Zocken, wisst ihr, wer auch gezockt hat?
Nee, sag es.
Mark Zuckerberg. Und dann hat er seine E-Mail bekommen, dass er nach Harvard darf. Und in Harvard ist dann was passiert, worüber wir gleich sprechen werden.
Worüber wir am besten jetzt schon sprechen, weil mit dem Fail sind wir durch und wir kommen zu unserem Deep Dive. Und ja, er hat was mit Mark Zuckerberg zu tun.
Der Deep Dive.
Wir feiern nämlich Geburtstag mal wieder. Es gibt wieder ein Jubiläum, beziehungsweise wir können überlegen, ob es feiern ist. Das können wir am Ende des Deep Dives nochmal als Frage so in den Raum stellen. Facebook, das soziale Netzwerk, wird nämlich 20 Jahre alt oder wurde 20 Jahre alt am 4. Februar, also vor ein paar Tagen. Ja, wir haben so ein paar Rubriken aufgebaut, einmal so von den Anfängen bis zur Gegenwart, einmal auf das Netzwerk gucken. Dann schauen wir natürlich auch, was so für Kritik es irgendwie gab. Und wir werfen auch einen Blick auf die ja bestimmende Person dahinter, nämlich Mark Zuckerberg, Gründer und CEO von Facebook und inzwischen ja Meta. Fangen wir doch mal bei den Anfängen an. Du hast gerade schon ein bisschen geteasert, er hat an der Uni irgendwie ein bisschen bisschen gegambelt. Was ist da passiert? Was hat Mark Zuckerberg 2004 gemacht?
Eddie. Ja, das besagte Video ist ganz süß, das hat sein Vater von ihm gemacht. Da ist, hat Mark Zuckerberg damals die Bestätigung bekommen, er darf nach Harvard zum Studieren. Und sein Vater hat das tatsächlich aufgenommen, ist ganz niedlich. Wir gehen aber jetzt quasi schon ins Harvard-Studium. Und da hat sich Zuckerberg was ausgedacht, nämlich soziales Netzwerk. Es war nicht ganz, also Facebook, The Facebook damals noch, was am 4. Februar gegründet wurde, 2004, war nicht sein erstes Projekt, sondern das erste, was er da gemacht hat, war tatsächlich eine Datenbank vom Harvard-Studierendenverzeichnis gehackt, Fotos von Kommilitoninnen extrahiert und die hat er dann auf der selbstgebauten Plattform FaceMash zur Bewertung eingestellt. Wer ist denn bitte die hotteste Kommilitonin auf diesem Campus?
So das richtig war damals sympathisch.
Das genau, war damals der ganz Kacheln sympathische Anfang.
Ja, ohne Swipen aber noch damals.
Genau, immer links, rechts, links. Kennt ihr noch diese alten Bildergalerien?
Also ja, ja, diese alten ja. Nein, aber eine richtig sympathische Geschäftsidee. Die Uni fand das aber, glaube ich, aus verständlichen Gründen nicht ganz so cool, wenn du auch sagst, mit Datenbank hacken und so.
Richtig, also zum einen war das Ganze tatsächlich so beliebt, dass es die Systeme überlastet hat. Und zum anderen war das Ganze natürlich auch überhaupt nicht datenschutzkonform, weil er diese Bilder einfach ohne die Einwilligung der drauf abgebildeten Frauen genommen hat. Also musste er das Ganze einstellen und hat sich dann überlegt, gut, dann machen wir halt was, was so ein bisschen softer ist. The Facebook.
Mhm.
The Facebook war nicht das erste soziale Netzwerk. Es gab damals schon so MySpace. Ich weiß nicht, auf deutscher Ebene erinnert sich vielleicht irgendjemand noch an Lokalisten. Die gab es bei uns damals.
Später gab es dann StudiVZ und so, aber das war, glaube ich, ein bisschen nach der Gründung von Facebook.
Genau, die haben sich tatsächlich dann auch mit Facebook angelegt oder Facebook mit denen, weil da natürlich dann der Vorwurf kam, man hätte doch nachgemacht und so weiter.
Ja.
Aber wir schauen mal auf The Facebook. Am 4. Februar 2004 gegründet und soziales Netzwerk. Die Idee ist einfach, damals noch gewesen, Studierende von der Uni zu verbinden über ein soziales Netzwerk digital. Und was ich ganz witzig finde, schon damals war so ein bisschen auch der Gedanke im Raum, Dinge über die zu erfahren, ne? Also was haben alles, was die Leute quasi von sich preisgegeben haben, früher hat man ja auch irgendwie gepostet, hoho, ich habe Mittagspause und bin im Einkaufszentrum unterwegs. Das haben Leute auf Facebook mal gepostet. Und diese Neugier am Alltag von anderen Menschen und an den Leben von anderen Menschen, da auf das hat Mark Zuckerberg schon damals so ein bisschen abgesehen. Und so war der Start von Facebook gesetzt. Es war nicht Mark Zuckerberg alleine, das waren noch so ein paar andere Kommilitonen von ihm. Und es ging los mit diesem sozialen Netzwerk. Es ging ganz gut voran. Ende 2004 hat die Plattform schon 1 Million aktive Nutzerinnen gehabt.
Das heißt, sie hat ja dann auch den Harvard-Campus quasi verlassen, hat mehr Zulauf bekommen. Und ist es denn dann dabei geblieben oder wie wurde dieses Wachstum noch weiter vorangetrieben?
Ja, also erstmal wurde das der irgendwann aus dem Namen gestrichen, war es zu lang, also war es nur noch Facebook. Man ist dann ins Silicon Valley umgezogen, hat sich dort angesiedelt mit einem hippen Büro. Tatsächlich gibt es da ganz spannende Doku-Szenen, die zeigen, dass das ganze Team damals aus Männern bestand. Es gab eine Empfangsdame zu gewissen Zeiten. Und für Zuckerberg war schon immer ganz, ganz wichtig, dass diese Plattform wächst. Das hat er auch geschafft, zum Beispiel mit aggressiver Nutzerwerbung. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert, dass wenn man sich angemeldet hat, musste man eine E-Mail-Adresse angeben. Und tatsächlich wurde lange Zeit da gefragt, ja, sind deine Freunde denn auch schon hier? Lad die doch ein, die sollen doch auch Facebook alle nutzen. Und so ist diese Plattform gewachsen. 2006 wurde dann der Newsfeed eingeführt, also dieses, dass man runterscrollen kann und alle Postings werden da nacheinander angezeigt. Und dann wurde auch im gleichen Jahr 2006, also 2 Jahre nach der Gründung, das Ganze für alle Menschen ab 13 Jahren geöffnet, also nicht mehr nur für Studierende. Und da ging es dann so richtig los. 2008 wurde das Ganze übrigens in Deutschland eingeführt.
Ja, ich habe gerade überlegt, ab wann ich bei Facebook war. Allerdings, es war nicht direkt 2008, aber es muss schon 2009 oder 2010 gewesen sein. Ich erinnere mich auch noch, das war wirklich so ein Netzwerk, wo viele Leute waren, also diese Mails, das scheint funktioniert zu haben, mit lad doch deine Freunde mal ein. Da sind dann auch die Dinge passiert, die man irgendwie miteinander besprochen hat. Und es war auch tatsächlich so, dass es ganz spannend war, nach dem Abi hatte man da alle Leute und konnte dann am Anfang noch so ein bisschen mitverfolgen, was machen die jetzt eigentlich nach der Schule. Da war so auch ein bisschen der Reiz damals für mich bei Facebook zu sein.
Bei mir war es noch ein bisschen anders. Bei mir ging es los mit Schüler-VZ. Für Studi-VZ war ich sogar noch zu jung. Und dann kam eben dieser Wandel rüber zu Facebook, was ja, glaube ich, sowohl Studi- als auch Schüler-VZ einfach von den NutzerInnen nach und nach aufgegriffen hat. Aber all das, was Elli gerade erzählt hat, die ganzen Jahre, das Wachstum, der Umzug in Silicon Valley, der musste ja auch finanziert werden. Und da ist beispielsweise, was ich super spannend finde, schon Ende 2004 war er dabei, der Investor Peter Thiel. Also ihr kennt ihn bestimmt, in der Tech-Szene ist er ja an verschiedenen Projekten beteiligt gewesen, zum Beispiel auch an PayPal. Und der ist sehr, sehr früh bei Facebook mit auf den Zug gesprungen und hat genau das, was Elli angerissen hat, als super Potenzial gesehen. Menschen wollen wissen, was andere Menschen machen, sie wollen mit ihnen in Kontakt kommen. Und das kann auch ein gutes Geschäftsmodell werden. Aber ich glaube, da kommen wir später noch drauf.
Ja, bis sich Peter Thiels Investition gelohnt hat, hat es ein bisschen gedauert, weil Facebook hat tatsächlich erst 2009 erstmals schwarze Zahlen geführt. Und das war auch das gleiche Jahr, in dem der Like-Button eingeführt hat, etwas, was unsere Social-Media-Plattformen maßgeblich verändert hat, würde ich mal sagen, weil dieses Sachen liken können und auch dieses Rennen um Likes und je wichtiger ein Beitrag ist, umso mehr Likes muss er ja haben und umso höher wird er auch im Feed angezeigt. Also dieser Algorithmus, Postings mit vielen Likes werden noch mehr angezeigt. Das alles sind Dinge, die das erste Mal so richtig bei Facebook zum Tragen kamen und deswegen ist dieser Geburtstag quasi, ob man ihn nun feiern will oder nicht, aber es ist eine krasse Veränderung einfach in der Internetlandschaft nochmal passiert durch Facebook.
Ja,
2012 ist ja.
Inzwischen ist es ja auch einfach einer der ganz großen Silicon Valley Unternehmen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also wir reden ja immer von Apple, Google, Amazon, aber da gehört Facebook halt eben mit Meta auch dazu. Also deswegen muss man nach 20 Jahren Facebook eigentlich auch dringend über den Konzern mal reden.
Das sowieso. 2012 ist Facebook übrigens an die Börse gegangen und hatte dann auch 1 Milliarde User schon mal. Das ist ja schon mal ganz ordentlich. Wie viel es heute sind, dazu komme ich gleich noch. Und da wurde auch Instagram gekauft 2012. Also viele der Menschen in meinem Umkreis, die vielleicht kein Facebook selber mehr nutzen, haben immer noch Instagram oder sind dann eher auf Instagram unterwegs. Das gehört ja alles irgendwo mit zu dem ganzen Konsortium darum. Was Facebook sonst noch so gekauft hat, darüber spricht Stella gleich nochmal. Ich mache die nächsten Jahre mal im Schnelldurchlauf.
Ja.
Facebook hat ordentlich Skandale eingefahren, dazu kommen wir auch noch. Manchmal hatte man so das Gefühl, die Plattform ist Zuckerberg so ein bisschen über den Kopf gewachsen und es sind einfach Probleme aufgekommen, mit denen man da am Anfang 2004 gar nicht gerechnet hätte. Aber ja, da sind sehr, sehr drastische Fragen aufgeworfen worden irgendwie im Laufe der Zeit.
Und auch weil du gerade sagtest, dass Facebook so ein bisschen so ein Beispiel ist, wie Social Media sich entwickelt hat, auch das sind ja Skandale, die immer wieder andere Netzwerke auch treffen. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass sie ganz große Probleme mit Moderation hatten von Inhalten. Also dass da einfach Inhalte auftauchten, die man nicht mehr sehen möchte. Das war dann auch die Zeit, wo ich dann anfing, meinen Facebook-Account erstmal gar nicht mehr zu nutzen und dann irgendwann auch zu löschen. Auch dass Facebook dir immer das Löschen so unmöglich wie möglich gemacht hat. Also wer erinnert sich noch, wo die Einstellung war, um den Account zu löschen? Die war so gut versteckt, dass es echt schon fast an Zauberei glich, seinen Facebook-Account zu löschen. Und das waren alles so Dinge, diese Skandale mit Content-Moderation und so, wir reden immer wieder in Social Media drüber und Facebook war halt einer derjenigen, die das als erstes als Problem irgendwie abbekommen hat.
Ja, auch, also gerade was die Datennutzung anging, war Facebook quasi ganz am Anfang mit dabei, wenn es um Skandale ging und um die auch um Dark Patterns, also dass man quasi Daten abgreift, zu denen die Nutzer zwar ihre Einverständniserklärung irgendwie abgegeben haben, aber niemand wusste so wirklich, dass er sich damit einverstanden erklärt hat.
Ja, alles ein bisschen fishy.
Vielleicht noch ein Punkt, wenn man jetzt den kurzen Zeitstrahl zu Ende denken möchte. Ich habe noch eine Sache aufgeschrieben, jetzt in den letzten Jahren abseits der Skandale, nämlich 2021, da hat sich Facebook in Meta umbenannt.
Ja.
So, wir sprechen jetzt also quasi über Facebook und meinen damit auch immer den Meta-Konzern mit.
Außer jetzt an der nächsten Stelle, weil da wollten wir uns ja einmal anschauen, wie Facebook eigentlich noch genutzt wird. Es ist ja so, ein bisschen der Glaube ist ja, nutzen eher Ältere, die Jüngeren sind bei Instagram, bei TikTok, was nicht zum Meta-Konzern gehört.
Ich lese auch ganz oft, Facebook ist tot, so nach dem Motto, keiner ist mehr da.
Also stimmt das jetzt? Ist Facebook einfach im Meta-Konzern quasi noch so eine Art Verlagsleiche, die so ein bisschen mitläuft? Oder Elli, wie sieht's da aus?
Es kommt ein bisschen, also ob man denkt, dass Facebook tot ist, kommt, glaube ich, so ein bisschen auf die Bubble an, in der man sich bewegt. Aber der Branchenverband Bitkom hat zum Beispiel 2023 sich mal angeschaut, wer nutzt denn noch Facebook? 2/3 der Internetnutzerinnen und Nutzer, sagt Bitkom, in Deutschland sind bei Facebook noch unterwegs, so viele wie in keinem anderen sozialen Netzwerk. Aber man muss dazu sagen, die Bitkom hat erst Menschen ab 16 Jahren befragt. Wenn man, glaube ich, noch jüngere Menschen mit einbezogen hätte in diese Umfrage, dann hätte das wahrscheinlich ein bisschen anders ausgesehen. Da wäre die Zahl der Facebook-Nutzerinnen ein bisschen niedriger gewesen. Aber es sind immer noch relativ viele und 31% der befragten Menschen posten auch tatsächlich aktiv Beiträge oder laden Inhalte hoch. Der Rest macht das, was Mark Zuckerberg schon ganz am Anfang so ein bisschen auch mitbedacht hat. Die lesen einfach mit und finden es spannend. Die Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen ist übrigens besonders aktiv. 41% von ihnen posten und teilen aktiv auf Facebook. Und
ist ja eigentlich das meine Altersgruppe.
Doppelt so viele. Ja, es sind doppelt so viele wie bei den 16- bis 29-Jährigen.
Also ich steche ein bisschen raus aus der Gruppe, weil ich ja gar kein Facebook mehr habe. Aber nein, also das ist ja etwas, was man aber ja auch immer schon bemerkt hat. Es ging ja schon los, als ich noch einen Facebook-Account hatte, dass die Gruppe der Leute, die es nutzt, also die Early Adopters waren ja wirklich so Studierende, da haben wir auch drüber gesprochen. Es war ja auch bei mir so und dann auch Abitur und gucken, was machen die Leute dann eigentlich so. Und dann kamen ja immer mehr auch andere Altersgruppen mit dazu. Und das ganze Netzwerk hat sich so ein bisschen hingewandelt zu einer etwas älteren Zielgruppe, was ja auch gar nicht verkehrt ist. Aber weil du auch gerade sagtest, Elli, man muss immer auf die Bubbles gucken. Ich glaube, deswegen ist auch der Grund, warum ganz viele Leute immer wieder sagen, ja, Facebook ist doch tot, da passiert doch nichts mehr, da entstehen keine Trends oder irgendwas. Nee, man muss schon aufpassen. Also ich glaube, so die Facebook-Gruppen und gerade auch andere Themen und so, da ist immer schon noch, also du siehst ja auch die Nutzerzahlen, 68% der Deutschen haben noch einen Facebook-Account, das ist ja schon enorm.
Ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen von der europäischen und vielleicht auch US-amerikanisch geprägten Sichtweise wegkommen, denn in anderen Teilen der Welt ist Facebook sehr, sehr relevant. Kommen wir auch später noch zu, im Zuge von Skandalen beispielsweise. Aber bei den meistbesuchten Webseiten, da kann Facebook auf jeden Fall mithalten.
Und eine Zahl, die ihr hier aufgeschrieben habt, 3 von 8 Milliarden Menschen auf der Welt haben Facebook. Auch das ist ja also enorm, wenn man mal drauf guckt. Natürlich, man muss immer gucken, wie aktiv sind die und solche Dinge und wofür nutzen die das, aber es ist trotzdem eine enorme Zahl.
Und übrigens auch mit der Anmerkung, Facebook in China gibt es nicht. Das heißt, 1,4 Milliarden Menschen fallen aus diesen 3 von 8 Milliarden Menschen sowieso raus. Die können gar nicht darauf zugreifen, zumindest nicht offiziell.
Also ja, also sind es eigentlich 3 von 6,5 Milliarden Menschen.
Ja, genau.
Genau,
ja,
wie mal Daumen.
Ja, ja. Ja. Du kannst besser rechnen als ich.
Naja, also man sieht schon so ein bisschen, der Eindruck, dass Facebook tot ist, würde ich sagen, trügt sehr eindeutig. Ihr habt schon gesagt, Facebook ist tatsächlich die drittmeistbesuchte Website der Welt nach Google und YouTube. Mhm. Und wenn man sich mal überlegt, wir in Deutschland benutzen ja sehr viel WhatsApp. Die meisten Leute kommunizieren über WhatsApp. Und wenn man irgendwie was gebraucht, zum Beispiel kaufen möchte im Netz, dann nutzt man bei uns eBay Kleinanzeigen oder sowas, was jetzt nur noch Kleinanzeigen heißt. Anderorts wird dafür einfach Facebook Messenger oder zum Beispiel Facebook Marketplaces genutzt. Also die Art, welche Zweige von Facebook da genutzt werden, die unterscheidet sich auch nochmal so, je nachdem, wo man auf der Welt sich gerade befindet. So.
Ja.
Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einmal an. Facebook bietet also verschiedene Features, aber irgendwie muss das alles auch bezahlt werden, weil jeder von uns kann sich natürlich kostenlos da anmelden. Und das hängt unter anderem zusammen mit dem Geschäftsmodell von Facebook. Das ist nämlich einfach auf Werbung ausgerichtet. Kurz zusammengefasst, die Idee ist, du bist angemeldet, dir wird Werbung ausgespielt. Und ganz am Anfang hatten wir ja gesagt, wir geben auch sehr viele Daten an, beispielsweise Geburtstage, wo wir studiert haben, früher, was wir da alles blauäugig in dieses Netzwerk gekippt haben, von wo gehen wir einkaufen, was gefällt uns, was liken wir. Für Facebook sind diese Daten sehr, sehr viel wert und für den ganzen Meta-Konzern, denn Werbetreibende nutzen sie einfach, um gezielt personalisierte Werbung auszuspielen. Das ist eben wichtig, weil diese Werbung, die Vermarktung davon, das ist das, was immer noch Facebook eben Geld bringt. Und weshalb es natürlich auch bei Facebook, bei Instagram Werbung gibt. Wir kommen gleich darauf. Bei WhatsApp soll es ja auch Werbung geben, bisher allerdings noch nicht. Ich würde sagen,
weil du die Werbung gerade angesprochen hast, war ja auch einer der Skandale, die auch mit dazu beigetragen haben, dass ich mein Facebook gelöscht habe. Ich will hier nicht gegen Facebook wettern, aber es ist schon so, dass es da viele Dinge dabei waren, wo man rückblickend auch nochmal drauf guckt und sagt, das war auch berechtigt, die Kritik. Ihr erinnert euch, oder wenn man auf Webseiten guckt, steht ja ganz oft noch dieses kleine auf Facebook teilen Symbol. Also dieses kleine F neben einem X von Twitter und hast du nicht gesehen und Instagram.
Dem
also
X von Twitter.
Ja, dass man Inhalte halt direkt teilen kann. Und da war auch einer der Punkte, dass wenn man bei Facebook angemeldet war, auf jeder Webseite, auf der so ein Facebook-Teilen-Button war, die Daten, die man dort erhoben hat, einfach mitgetrackt wurden. Also dieses Teilen-Ding war auch einfach ein riesiges, ich sag mal, Spionage-Ding irgendwie. Und das, als das alles rauskam, da haben die Leute dann irgendwann gesagt, also so richtig cool finden wir das nicht.
Ja. Was ja jetzt auch aktuell da zum Beispiel dabei ist, ist WhatsApp. Also ich glaube, wir alle kennen das mit schnell über WhatsApp teilen. Das geht ja auch sehr leicht. WhatsApp ist jetzt eigentlich eine gute Überleitung, denn das war etwas, was Facebook 2014 gekauft hat. Genau zu sein, am 19. Februar, also Pi mal Daumen, 10 Jahre nach der Gründung, für sage und schreibe 19 Milliarden Dollar. Und WhatsApp ist ein sehr bekanntes Beispiel, einfach weil es dann mit den Gründern auch im Nachhinein viele Meinungsverschiedenheiten gegeben hat, nämlich mit Jan Koum und Brian Acton. Wobei ich glaube, Jan heißt eher Koum. So sollte ich das lieber aussprechen, da ist nämlich gar kein R drin. Die beiden haben 2017, 2018 das Unternehmen verlassen und der Punkt ist eigentlich zurückzuführen auf eine Kernsache. Sie wollten nämlich Nutzerdaten mehr schützen und wollten auf gar keinen Fall Werbung in dem Messenger-Dienst haben. Jetzt passt das natürlich überhaupt nicht zu dem WhatsApp-Modell, denn das ist werbebasiert, damit wird Geld verdient und die beiden Gründer haben demzufolge dann den Meta-Konzern, um genau zu sein, WhatsApp verlassen. Jetzt ist es so, seit Jahren wird diskutiert, ob denn die Werbung bei WhatsApp kommt. Derzeit ist sie noch nicht da. Es soll auch so sein, dass in privaten Chats und in Gruppen keine Werbung ausgespielt wird. Aber es gibt verschiedene Ideen, wo Werbung landen könnte. Beispielsweise gibt es ja jetzt seit vergangenem Jahr im deutschen Raum die Kanäle. Das wäre eine Möglichkeit, um Werbung zu platzieren. Oder auch ein werbefreies Abo, um wiederum Geld zu verdienen. Das heißt, dass die NutzerInnen zahlen, damit eben keine Werbung angezeigt wird.
Ja, jetzt hast du schon WhatsApp erwähnt. Elli, wir haben jetzt gerade Facebook so ein bisschen als soziales Netzwerk. Wir haben auch schon gesagt, Umbenennung in Meta als großen Konzern. Es ist ja nicht bei Instagram und WhatsApp geblieben, was wir bisher angesprochen haben. Facebook war ordentlich auf Shoppingtour, oder? Was so andere Firmen betrifft.
Richtig, und Stella hat da mal so ein bisschen was rausgesucht. Magst du mal so ein paar Sachen einwerfen, was... Also ich finde es super spannend, weil durch diese ganzen Zukäufe von Facebook und der Facebook-Gruppe wird letztendlich ein anderes großes Projekt, auf das sich Mark Zuckerberg eingeschossen hat, finanziert irgendwie. Aber erklär doch mal kurz, was da sonst noch so unter der Haube Facebook-Meta steckt alles.
Der Reihe nach. Also ein spannender Deal war 2012, als Instagram übernommen wurde. Das war noch recht früh, weil Instagram war damals nicht profitabel. Die Entwickler, die haben damit gar kein Geld verdient. Und Facebook hat 1 Milliarde US-Dollar für das Unternehmen bezahlt. Und das war auf jeden Fall ein hohes Risiko. Du konntest eigentlich noch nicht so ganz absehen, wie sich das so weiterentwickelt. Instagram ist mittlerweile eine sehr beliebte, eine sehr starke Plattform im Meta-Konzert. Da hatte Mark Zuckerberg den richtigen Riecher. Allerdings ist er nicht nur im Bereich, sagen wir mal, Social Media beim Shopping geblieben.
Ja, kurzer Einschub zu Instagram. Da funktioniert das mit der Werbung ja auch sehr gut. Also wenn ich mir angucke, wie viel Werbung ich auf meinem Instagram habe, und wir hatten in einer der vorherigen Folgen ja mal darüber diskutiert, dass dieses vermeintlich werbefreie Abo von Instagram, was jetzt auch zur Auswahl steht, eine ganz spannende Kiste ist. Also da funktioniert das Geschäftsmodell mit den Ads schon sehr gut. Was gibt's denn noch so alles?
Genau, also Instagram, Geschäftsmodell, Ads, können wir quasi einen Haken hintermachen. Giphy, die GIF-Datenbank, vielleicht kennt ihr die wurde am 15. Mai 2020 übernommen und übrigens auch bei Instagram integriert. Also da merkt ihr auch diesen Netzwerkgedanken, den Mark Zuckerberg und natürlich auch sein Team, seine Berater, seine BeraterInnen haben. Alles wird miteinander vernetzt. Das ist ein Konzept. Das sind nicht einzelne Unternehmen, die da vor sich hinwerkeln, sondern du bindest natürlich alles ein. Und das zeigen, finde ich, auch die anderen Käufe. Beispielsweise Beat Games, das ist ein Entwicklerstudio für VR-Spiele. So, jetzt braucht man vielleicht VR-Games. Was könnte man da noch gebrauchen? Richtig, entweder eine Apple Vision Pro oder die eigene Brille. Die hat Meta ja auch mit der Meta Quest. Und dahinter steht zum Beispiel CTR Labs. Das ist ein Forschungsunternehmen. Ach nee, das steht da überhaupt gar nicht dahinter. Es war natürlich... Das waren so viele Unternehmen
hier,
da kann man
schon
mal durcheinander kommen. Oculus VR steht dahinter.
Genau,
das
Oculus
ist nämlich
ist die Firma. Genau,
ein Hersteller für VR-Hardware. Ich habe schon gespoilert. Ich wollte nur wissen, ob ihr aufpasst. CTR Labs ist ein Forschungsunternehmen, Brain-Computer-Interface. Ich war noch ein bisschen in der vergangenen Woche gefangen. Da haben wir nämlich über Neuralink und Elon Musk gesprochen.
Über ganz viele Gehirngeschichten schon gesprochen.
Genau. Und in dem Bereich natürlich ist Mark Zuckerberg so gesehen auch ein bisschen aktiv. Denn es gibt die große Idee, nachdem ja auch die Umbenennung erfolgt ist, nämlich das Metaverse. Zuckerberg glaubt daran und hatte, das fand ich noch ganz spannend, 2019 auch Ansätze für eine eigene Kryptowährung. Damals Libra genannt, wurde dann umgenannt in Diem, also lateinisch für Tag. Hat sich jetzt allerdings weder durchgesetzt noch lange gehalten. Also
das geht ja so ein bisschen gerade der ganzen Kryptowelt so, aber ja.
Wobei das schon ein besonderer Fall ist, denn damals war auch daran beteiligt der ehemalige PayPal-Chef David Marcus. Der hat Facebook dann Ende 2019 verlassen. Und, das finde ich spannend, die US-Notenbank Fed und die Regulierungsbehörden, die waren davon wirklich nun überhaupt gar nicht begeistert. Also das war kein Projekt, was mit offenen Armen empfangen wurde.
Gut, dazu muss man sagen, dass die US-Notenbank und die Regulierungsbehörden da auch so ein bisschen einen Angstpunkt hatten, den sie, glaube ich, trotzdem sehr oft haben, wenn es um Krypto geht, nämlich die Angst vor Geldwäsche. Und man weiß ja gar nicht, was da so alles wirklich dann passiert. Und
ja, plus du hast so einen riesigen Konzern wie Meta, der eh schon unglaublich viele Daten erhebt. Und jetzt kommen auch noch so Bezahlabwicklungen mit dazu. Also es wird quasi eine Art Bank. Das hat natürlich vielen politischen Institutionen nicht so richtig gefallen, aus guten Gründen.
Genau, die auch unabhängiger von Währung sein soll. Weltweit sollte das Ganze funktionieren, dass du damit eben bezahlst. Tätigen kannst und empfangen kannst. Alles zahlt eben auf dieses Projekt von Mark Zuckerberg ein mit dem Metaverse. Sowohl die Zukäufe in der Hardware als auch im Bereich Entwicklung, die verschiedenen Apps. Bloß bei den Kryptowährungen.
Ja,
da ist es stiller geworden.
Apropos Zahlen. Wir haben ja jetzt schon gesagt, Facebook finanziert sich hauptsächlich über Werbung. Und das ist auch irgendwie seit 2004 gar nicht so anders geworden, nur größer. Hast du ein paar Zahlen, wie genau das aussieht mit dem Geschäftsmodell bei Facebook aktuell?
Ich habe eine aktuelle Zahl aus dem vierten Quartal 2023. Damals war es nämlich so, dass die Werbeumsätze in den USA und Kanada 44% des Gesamtumsatzes von Meta in dem Quartal ausgemacht haben. Also wohlgemerkt von Meta, nicht von Facebook, sondern von dem gesamten Konzern. Und um das auch nochmal mit einer anderen Zahl zu hinterlegen, der Gesamtumsatz, der lag damals in diesem vierten Quartal 2023 bei 40,1 Milliarden US-Dollar. Was vielleicht noch dazu gehört, abgesehen davon, dass Facebook, Instagram etc. von Werbung leben, am Anfang gab es nicht nur Peter Thiel, der da Geld investiert hat, sondern das waren verschiedene Investorinnen, die über Jahre immer wieder teilweise wirklich dreistellige Millionenbeträge in das Unternehmen gegeben haben.
Jetzt haben wir sehr viel über Facebook gesprochen, die Entwicklung, wie das historisch war, was sie alles dazu gekauft haben. Und wir haben aber auch immer schon mal wieder so einige Kritikpunkte, also ich war das immer wieder, der eingeworfen hat, angeteasert. Aber es gibt ja schon einige ganz große generelle Kritikpunkte an Meta und an Facebook und den verschiedenen Diensten. Was sind so die Hauptpunkte, die an Facebook und Co. stören?
Ja, fangen wir doch vielleicht einfach mit den Plattformen und deren Funktionen an, Stella.
Wir haben darüber gesprochen, Facebook bzw. Meta kauft gerne. Mhm. Und das ist eben auch ein Kritikpunkt. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Erstens, Meta baut sich damit natürlich einen riesigen Datenpool auf. Einfach aus dem Grund, wer nicht bei Facebook ist, der ist vielleicht bei Instagram, der ist jetzt auch bei Threads, der verknüpft die Accounts. Es werden immer mehr Daten, super werberelevant und das ist einfach wirklich viel wert. Ansonsten, Meta kauft eben gerne. TikTok konnten sie bisher nicht kaufen, gehört nicht
hätten
zu dem
sie
Konzern.
Aber gerne, genau.
Hätten sie bestimmt gerne.
Weil große Konkurrenz im Social-Media-Bereich.
Sie haben es anders gelöst, nämlich auf den Zuckerberg-Weg, einfach zu sagen, hervorragend, dann nehmen wir doch die Funktion. Und in dem Zuge wurden dann die Reels eingeführt. An der Stelle, Meta oder damals noch Facebook kommt auch nicht immer durch. Zuckerberg hatte nämlich auch ein Auge auf Snapchat geworfen. Das gehört zum Unternehmen Snap. Und die Gründer, die waren davon aber gar nicht so überzeugt. 2013 sollen 3 Milliarden Dollar geboten worden sein von der Seite Zuckerberg, Facebook damals, damit Snap übernommen werden konnte. Aber die Gründer, die sagten nein. Was passierte?
Stolze Summe.
3 Jahre später kam dann die Story-Funktion bei Instagram. Da gab es dann auch im Netz entsprechende Reaktionen, wo eben vorgeworfen wurde, Moment, das ist doch einfach nur geklaut. Und das ist auch ein dahinterstehender Kritikpunkt, abgesehen davon, dass einfach immer mehr Daten bei einem Konzern gesammelt werden, der damit natürlich auch einfach Macht und Einfluss hat. Der Erfindergeist, der war da in den vergangenen Jahren vielleicht an Stellen nicht so ganz zu sehen, sondern der Vorwurf ist dann eher, okay, wir schauen bei der Konkurrenz, gerade bei kleineren Unternehmen, was machen die und dann kaufen wir die auf. Und wir haben es ja auch zum Beispiel bei WhatsApp da noch gesehen, dann kann es möglicherweise auch sein, dass Gründer, die ein Unternehmen mit einer bestimmten Intention gegründet haben, da komplett rausfliegen und diese Intention überhaupt gar nicht mehr weitergeführt wird.
Und bist du nicht willig, so kopiere ich deine Hauptfunktion so ein bisschen, so nach dem Motto.
Möglicherweise. Bestätigt wurde das übrigens nie. Also es ist jetzt
nein, natürlich, das würde ja so, auch, das würde ja auch niemand zugeben, weder von der einen noch von der anderen Seite. Aber es ist natürlich schon relativ auffällig, dass wenn ein Trend irgendwie in einem Social-Media-Netzwerk funktioniert, das dann in dem anderen schnell übernommen wird. Jetzt ist es ja so, Einkaufen haben wir jetzt gesprochen, viele Funktionen übernommen und solche Dinge. So richtig kreativ sind sie nicht. Ich habe aber auch schon mal gesagt, dass sie mit Content-Moderation so ein großes Problem haben. Und eins, was natürlich immer wieder auftritt, ist ganz besonders, wenn es Phasen gibt, wie zum Beispiel den US-Präsidentschaftswahlkampf. Da ist es dann immer wieder so, dass Facebook immer wieder vorgeworfen wird, dass sie zum Beispiel nicht genug gegen Bots machen, also gegen automatisierte Nutzer-Accounts, die vorgeben, jemand zu sein und dann massenweise zum Beispiel für eine Seite, eine politische, irgendwelche Postings irgendwie verfassen. Gegen Kampagnen auch zum Beispiel von anderen Regierungen wird auch immer vorgeworfen, dass zu wenig kommt, weil einfach dort ganze Armeen von Bots dann versuchen, Dinge zu manipulieren oder die Menschen zu beeinflussen. Ja, und das kann natürlich gerade beim Thema Wahlen einen ziemlichen Einfluss haben. Es gibt auch ganz viele Untersuchungen, ob zum Beispiel Facebook eine Wirkung oder das Netzwerk selber eine Wirkung auf Wahlen hat und ob bestimmte Wahlausgänge durchaus auch durch Facebook bzw. die Postings dort beeinflusst wurden. 2018 kam zum Beispiel heraus, dass Facebook mehrere Jahre mit dem Datensammler Cambridge Analytics kooperiert hatte, um zum Beispiel die Daten von über 50 Millionen Mitgliederinnen und Mitgliedern oder Userinnen, hier steht zu missbrauchen, einzusammeln und zum Beispiel rund um die Brexit-Abstimmung und die US-Präsidentschaftswahl 2016 irgendwie zu nehmen und aufzugreifen.
Da muss man vielleicht nochmal ganz klar sagen, im Fall Cambridge Analytica, die Schuld an sich wird dann nicht bei Facebook gesehen, sondern bei Cambridge Analytica. Die haben diese Daten missbraucht, die haben diese Daten rausbekommen quasi. Allerdings ist eben dadurch, dass Facebook so viele Daten sammelt und auch mit der Arbeitsweise vom Algorithmus, der ja einfach relativ leicht quasi zu manipulieren ist, beziehungsweise, naja, über leicht scheiden sich die Geister. Da gibt es ganze Pamphlete dazu, wie man denn den Algorithmus am besten und so weiter füttert. Aber durch diese Macht, was den Algorithmus angeht, was das Anzeigen bestimmter Beiträge angeht, und diese wahnsinnigen Datensammlungen, die Facebook hat, ist einfach eine wahnsinnige Verantwortung auf das Unternehmen mittlerweile zugekommen. Und da war erst, so wie es jetzt zum Beispiel bei Twitter ist, wenig Moderation im Spiel. Das wird immer mehr. Und es gab aber eben, wie du jetzt auch gesagt hast, zum Beispiel die Präsidentschaftswahl 2016, wo dann 2018 rauskam, dass das mit Cambridge Analytica passiert ist. Es gab immer wieder Anlässe, wo es gezeigt hat, da ist noch ein Problemfeld, wo Facebook viel zu wenig sich damit beschäftigt hat und viel zu wenig Guidelines hat, wie man quasi verhindern kann, dass da gezielte Manipulation passiert. Und was ich da so spannend finde, ist dieses Dilemma, in dem Mark Zuckerberg steckt. Weil Mark Zuckerberg kann bezüglich solcher Vorwürfe, dass zum Beispiel Trolle, der Algorithmus, Bots, personalisierte Wahlwerbung und so weiter und auch Fake News die Leute auf Facebook beeinflussen, dagegen kann Mark Zuckerberg schlecht sagen, nö, ist gar nicht so, die Leute bilden sich ihre Meinung selbst. Weil wenn er das sagen würde, dann würde er sein Geschäftsmodell der personalisierten Werbung ja auch untergraben und sagen, ihr könnt schon für die personalisierte Werbung zahlen als Unternehmen, bringt ja aber nichts. So. Deswegen steckt er da so ein bisschen in einer Zwickmühle. Und die Frage ist dann immer, entscheidet sich Facebook für den Schutz der User oder für den eigenen Profit? Zumindest wird das zum Beispiel von der Whistleblowerin Frances Haugen seit 2021 so dargestellt. Die hat nämlich damals quasi ausgepackt und gesagt, so läuft's im Konzern und Facebook stellt das Profitinteresse über die Sicherheit der Userin. Mhm. Nun muss man sagen, Profitinteresse von einem Unternehmen, naja, ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Aber bei Facebook, wir haben ja schon drüber gesprochen, wie viele Leute das nutzen und wie sehr sich Menschen quasi darüber, damit beschäftigen mit Themen, da ist das dann doch nochmal ein größeres Gewicht irgendwie. Wenn wir einfach so ein paar Beispiele anschauen, in Myanmar zum Beispiel gab es 2017 einen Genozid an den Angehörigen der ethnischen Minderheit der Rohingya. Und man hat nachgewiesen, dass Facebook mitgeholfen hat, diese Jagd auf die Rohingya, die damals wirklich stattfand, und die massenhaften Tötungen zu ermöglichen, weil die Plattform einfach einen Ort geboten hat, wo sich FührerInnen dieser Bewegung, dieser Anti-Rohingya-Bewegung mobilisieren konnten und wo sie den Hass und die Hetze gegen diese Bevölkerungsgruppe schüren konnten. Also es sind einfach solche Dinge, wo Facebook ein Weg war, dass solche Dinge passieren konnten.
Nun kann man natürlich immer sagen, das ist ein technisches System, es ist eine Plattform, auf dem sich Leute austauschen, und das, was die Leute dann damit machen, kann gut oder schlecht sein. Das ist eine Position, die ich selber nicht habe, aber natürlich kann man diese Position beziehen. Man muss allerdings auch sagen, wir haben ja schon drüber gesprochen, wir haben über die Likes gesprochen, wir haben über den Algorithmus gesprochen. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Also natürlich lebt diese Plattform davon, dass es einen Algorithmus gibt. Auch andere Plattformen, Instagram lebt davon, WhatsApp jetzt nicht, weil das ein bisschen anderer Ansatz ist. Threads lebt davon, dass es einen Algorithmus gibt, der gewisse Dinge nach oben spült, der Dinge, die besonders viel noch mehr Aufmerksamkeit irgendwie besorgt, der dafür sorgt, dass Leute Likes haben wollen und dafür Dinge irgendwie machen und den auch steuern, den Algorithmus, weil wenn man irgendwann verstanden hat, wie er funktioniert, kann man ihn ja auch beeinflussen, und das ist halt eben Fluch und Segen zugleich, und deswegen ist es so, dass man an der Stelle dann auch sagen muss, vielleicht ist Facebook mit seinen 3 Milliarden Nutzerinnen und Nutzern inzwischen auch so groß, dass es auch dem eigenen Konzern an vielen Stellen einfach über den Kopf gewachsen ist, und dann passieren eben genau solche Dinge, wie das, was du eben in Myanmar angesprochen hast, dass die Plattform einfach wirklich genutzt wird für grausame, fürchterliche, schlimme Dinge.
Ich habe einen Einwurf zu dem Punkt, wo du gerade gesagt hattest, dass sobald du den Algorithmus verstanden hast, du ihn ja auch steuern kannst. Ja, allerdings sind die Algorithmen
hat man
bei
ihn verstanden,
Facebook
ist die Frage. Ja,
und
ja,
beispielsweise auch TikTok, was ja auch eine Plattform einfach mit sehr viel Reichweite ist, die verstehen ja Außenstehende nicht. Da gibt es Entwicklerinnen, die arbeiten daran, aber das finde ich ist nochmal ein wichtiger Punkt, das hervorzuheben.
Stimmt.
Für Außenstehende sind es absolute Blackboxes.
Ja,
du weißt nicht
geheim.
Genau,
ja,
was da passiert, wie genau das Ranking ist. Ist es nur Like? Was ist, wie wirkt sich die Followerschaft aus? Welche
Wie greift
Faktoren
Facebook selber
noch?
Ein, um Dinge zu steuern? Genau, ja, es sind ja alles Geschäftsgeheimnisse, die man im Leben nicht irgendwie preisgeben möchte. Das stimmt. Ja, es kommt auch noch dazu. Man weiß, es ist eine Blackbox eigentlich für Außenstehende. Ja.
Und das macht nochmal, finde ich, auch sehr deutlich diese Abhängigkeit, in die du dich da begibst. Gerade wenn wir auf solche Konfliktfälle gucken, auf solche Dramen, die in dem Zusammenhang dann passiert sind, wie beispielsweise in Myanmar. Ja, der Algorithmus. Was hat er denn da an wen ausgespielt? Das ist ja die große Frage.
Ich finde da auch eine sehr spannende Perspektive zu jedem der Skandale. Also ich habe mir einiges durchgelesen vor der Sendung, und wir haben bei Weitem nicht alles mit reingenommen, was da in den letzten Jahren alles an schwierigen Konfliktfeldern aufgemacht wurde quasi und Facebook auch angelastet wurde. Und zu all diesen Sachen gab es meistens Anhörungen im Kongress. Also Mark Zuckerberg musste ganz oft bei der Regierung, bei der US-Regierung antanzen und bei den verantwortlichen Behörden und sich erklären. Aber auch da wurde immer wieder deutlich bei einigen Anhörungen, dass seine Gegenüber nicht wirklich verstehen, was passiert im Konstrukt dieser Plattform. Also er hat sich zwar immer wieder brav entschuldigt quasi, aber es ist sehr, sehr schwierig als Gesetzgeber da auf eine Augenhöhe mit ihm quasi überhaupt zu kommunizieren, weil viele Beteiligte einfach nicht verstehen, was konkret passiert auf Datenebene und was da alles wo landet.
Kurzer, schneller Einwurf zum Thema Gesetzgeber. Gerade in der EU sind sie ja auch bekannt. Jüngstes Beispiel war jetzt Threads, und das finde ich ganz spannend. Darüber hatten wir nämlich bis jetzt noch gar nicht gesprochen. Das ist ja die neueste Plattform, die da in diesem, ich nenne es jetzt mal Meta-Universum, angelehnt ans Metaverse aufgetaucht ist. Wir merken ja, die Nachfrage der NutzerInnen, trotz dieser ganzen Kritikpunkte, die ist nach wie vor da.
Ja. Okay.
Das stimmt. Ich habe Eine Filmempfehlung an dieser Stelle noch, genau. Weil wir jetzt dieses Konfliktfeld aufgemacht haben mit was wird dort gezeigt, worum kümmern sich die Plattformen, was wird moderiert. The Cleaners, das ist ein Film darüber, wie Content-Moderation funktioniert, weil wenn man schon sagt, das Unternehmen muss irgendwie gegen gewisse Beiträge, wo ein US-Präsident empfiehlt, dass man sich Desinfektionsmittel spritzt oder so.
Trinkt, ja.
Eine Plattform sollte sich darum kümmern, dass sowas nicht weiterverbreitet wird. Dann ist immer noch die Frage, wer pflückt das da aus dieser Plattform wieder raus? Und The Cleaners zeigt, wie Content-Moderation in Niedriglohnländer ausgelagert wird, damit wir, in Anführungszeichen, eine etwas gemäßigtere Facebook-Variante uns zu Gemüte führen können. Der Film, Achtung, ist nur für starke Nerven geeignet. Es geht viel um Suiziddarstellungen, Gewaltdarstellungen und so weiter. Aber wenn euch das Thema interessiert, kann ich den empfehlen.
Man blickt danach auch so ein bisschen anders auf diese Content-Moderation. Jetzt haben wir schon ganz oft seinen Namen auch schon gesagt, nun ist diese ganze Meta-Konzern, um das Kapitel quasi, unseren Deep Dive zuzumachen, müssen wir aber einmal noch ganz kurz auf die Person Mark Zuckerberg gucken, weil klar, natürlich ist Amazon mit Jeff Bezos verbunden, Apple ein bisschen mit Steve Jobs und Tim Cook, da stehen immer einzelne Personen schon raus, aber ich finde, bei Facebook ist das nochmal viel, viel mehr an Mark Zuckerberg gebunden als bei anderen Unternehmen. Deswegen finde ich es auch berechtigt, einmal kurz auf die Person zu gucken. Was wissen wir denn überhaupt über Mark Zuckerberg?
Oh, wir wissen einiges und trotzdem gar nicht mal so wenig. Ich fand es sehr spannend, bei einer der Anhörungen wurde er gefragt, ob er zum Beispiel gerne sagen würde, jetzt öffentlich, in welchem Hotel er denn die Nacht verbracht hätte. Da sagte er, nein. Und dann war der Konter quasi, ach so, aber Facebook-User sollen das dann quasi preisgeben. Mhm. Naja, was wir wissen, ich halte es jetzt mal kurz. Es gibt noch einige mehr Infos da draußen. Könnt ihr euch gerne zusammensuchen, wenn ihr mögt. Mark Zuckerberg ist relativ konservativ aufgewachsen, hat drei Schwestern und er war schon immer so ein bisschen tech-affin und der Geek und so ein kleiner Überflieger auch. Und dann kam eben irgendwann die Zusage in Harvard. Er hat Psychologie und Informatik dort studiert und zum Beispiel eine Plattform gegründet, wo man seine Mitstudentinnen bewerten kann. Und dann kam die Sache mit Facebook. Seine Partnerin, mit der er schon vor der Facebook-Gründung kennengelernt, also die gehen auch schon eine ganze Weile miteinander irgendwie durch die Weltgeschichte. Warum Facebook blau ist, fand ich einen witzigen Fun-Fact. Zuckerberg hat eine Rot-Grün-Schwäche. Blau funktioniert für ihn deswegen einfach sehr gut. Ja. Also da kommt er mit zurecht. Und was ganz klar sein muss, wenn man darüber spricht, wer da hinter diesem Unternehmen steht. Mark Zuckerberg ist Multimilliardär mittlerweile. Er war der jüngste, gilt als der jüngste Selfmade-Milliardär aller Zeiten mit Facebook. Das heißt, der Mann hat sehr, sehr viel Geld auch, dass er teilweise auch für wohltätige Zwecke einsetzt, aber dass eben aus dieser ganzen Plattform mit den Daten der UserInnen kommt.
Und was wir jetzt jüngst auch nochmal sehr deutlich erfahren haben, Mark Zuckerberg hat eine Leidenschaft unter anderem für Kampfsport und für Sportarten, die tendenziell gefährlich sind. Warum das relevant ist, das ist sogar im jüngsten Meta-Geschäftsbericht gelandet, was auch nochmal deutlich macht, warum wir eigentlich so oft in dieser Folge jetzt Zuckerberg gesagt haben, wenn ihm etwas zustoßen sollte, wenn er schwer verletzt werden sollte, sterben sollte, infolge Unfall etc., würde das für den Meta-Konzern wirklich gravierende Auswirkungen haben, weshalb das in diesem Geschäftsbericht erwähnt wird. Und der Form halber, so wie ich es verstanden habe, auch die Empfehlung ist, dass er sich vielleicht mit diesen ganzen Extremsportarten etwas zurückhält. Dann doch lieber Schach, sieht wohl so
und
aus.
Und sich nicht mit Elon Musk prügelt.
Genau, den Skandal, dass wir das nicht erwähnt haben. Mensch.
Haben wir ja jetzt. Elli, du hast noch was?
Aber wenn man auf die Person Zuckerberg geht, vielleicht, also sagen wir mal, er verletzt sich schwerwiegend beim Kampfsport oder so, dann könnte man zum Beispiel Sheryl Sandberg noch anrufen, die das Unternehmen Facebook auch sehr, sehr lange begleitet hat.
Du meinst, sie hat noch die Passwörter in der Schublade.
Ja, okay, möglicherweise.
Jetzt müssen wir vor allem war sie
diejenige, die Wirtschaftlichkeit von Facebook ganz, ganz lange sichergestellt hat. Also sie war die sich nicht nur um die Nutzerzahlen gekümmert hat, was ja mehr so Zuckerbergs Fokuspunkt immer war, sondern auch um das Werbegeschäft und so weiter. Also ja. Wer weiß, vielleicht hat sie da im Zweifel auch noch was beizutragen, wenn es denn mal sein müsste.
Ich würde sagen, wir haben genug auf Facebook geschaut. Ja, ja. Wir schauen bestimmt in Zukunft auch mal wieder auf Threads.
Wir werden
von X, Twitter.
Wir werden um Facebook nicht drum herum kommen. Das heißt, wir werden hier immer mal wieder über den Konzern sprechen. Wenn es ums Metaverse geht, da wird sicherlich was passieren. Facebook arbeitet ganz stark oder Meta arbeitet ganz stark an KI-Modellen in verschiedensten Art und Weisen. Auch da wird sehr viel passieren demnächst. Also es wird nicht so sein, dass wir da noch drum herum kommen, über Facebook und Meta zu sprechen. Aber wir hoffen, dass ihr jetzt so ein bisschen, ich fand es ganz spannend, nochmal zurückzugucken, weil ich vieles dieser 20 Jahre miterlebt habe, aber man vergisst doch einiges. Also auch zum Beispiel diese ganzen Datenschutzskandale und so. Es war gar nicht so verkehrt, da nochmal drauf zu schauen.
Ja, aber haben wir vielleicht noch was Gutes zum Schluss?
Ja, natürlich haben wir zum Schluss noch eine gute Nachricht. Die gute Nachricht. Und hier hat es die EU mal wieder in die gute Nachricht geschafft. Und zwar mit einem Beschluss, nämlich haben sich EU-Rat und Parlament jetzt geeinigt. Wir haben über das Thema auch schon mal gesprochen. Und zwar geht es um das Recht auf Reparatur. Aber wie gesagt, EU-Rat und Parlament haben sich jetzt geeinigt. Und zwar ist es so, dass wir Verbraucherinnen und Verbraucher, also alle, die wir hier so sitzen, demnächst einen Rechtsanspruch auf Reparatur haben. Das heißt ganz konkret, dass es jetzt tatsächlich so geregelt ist, dass Herstellerinnen und Hersteller verpflichtet sind, gewisse Geräteklassen zu reparieren. Das sind zum Beispiel Waschmaschinen, Staubsauger und Smartphones, wobei die Möglichkeit besteht, dass die Liste im Laufe der Zeit sich noch um weitere Produkte ergänzt. Das ist auch einer der Kritikpunkte daran, dass es jetzt bisher nur zum Beispiel Großgeräte wie Waschmaschinen sind, die sowieso oft schon reparierbar sind. Smartphones ist jetzt eine kleine Kategorie, aber dass viele Kategorien natürlich noch fehlen. Zum Beispiel sind Kopfhörer aktuell noch komplett ausgenommen, auch ganz explizit. Möbel sind derzeit noch ausgenommen. Und so ein Recht auf Reparatur ergibt natürlich nur Sinn, auch ökologisch und für uns Verbraucherinnen, wenn es dann am Ende mehr Produktklassen irgendwie umfasst. Außerdem müssen die Hersteller Ersatzteile anbieten. Also sie müssen nicht nur selber Dinge reparieren können, sondern sie müssen auch mir selber die Möglichkeit geben, Dinge zu reparieren und dafür Ersatzteile anbieten. Sie müssen über die Reparaturpflicht informieren und auch wie das funktioniert, dass ich reparieren kann. Also es reicht nicht irgendwie auf einer versteckten Webseite im Untermenü irgendwo den Punkt jetzt reparieren auszuwählen, sondern es muss schon klar und ersichtlich sein für die Verbraucherin. Es muss auch die Möglichkeit geben, das finde ich auch ganz spannend, ein Gerät auszuleihen, während das eigene repariert wird oder sich für ein general überholtes Gerät auch entscheiden zu können. Und es soll einen kostenlosen Online-Zugang geben, wo man die Reparaturpreise auch transparent einsehen kann. Also es ist nicht so, dass auch das irgendwo versteckt werden darf. Es muss transparent zu sehen sein, wie repariere ich und was kostet es. Und es gibt noch eine zusätzliche einjährige Verlängerung der gesetzlichen Garantie für reparierte Ware. Also es ist nicht so, dass wenn ich auf meine Kosten bei einem Smartphone-Hersteller ein Smartphone reparieren lasse, dass ich dann keine Garantie mehr habe, sondern ich habe auf die Reparatur dann auch nochmal ein Jahr Garantie. Wie findet ihr das?
Tja, ich finde es ganz gut. Ich würde sagen, ich kenne meine Rechte jetzt. Aber es hat ja noch so ein bisschen einen Haken, ne? Ist ja nicht für alles gültig.
Genau, wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, das trifft leider nicht auf alle Produktkategorien zu. Da müssen wir noch dran arbeiten. Und was auch noch so ein bisschen ein Problem ist, es gibt zwar schon viele Hersteller, die jetzt angefangen haben, Reparaturprogramme schon proaktiv einzuführen, weil klar war, dass dieses Recht auf Reparatur jetzt auch wirklich kommt. Da ist aber zum Beispiel das Problem, nicht jeder möchte jetzt an seinem Smartphone rumschrauben und die Hersteller machen das manchmal auch ein bisschen kompliziert und warnen auch an ganz vielen Stellen davor, das zu tun. Ich kann auch verstehen, dass nicht jeder Lust hat, jetzt selber den Akku auszutauschen, aber es muss immer die Möglichkeit geben und es ist gut, dass man als Verbraucherin und Verbraucher jetzt zumindest die Wahl hat zu sagen, entweder ich repariere es selbst oder ich schicke es ein und ich kann es reparieren lassen.
Bin mal sehr gespannt. Ich habe nächste Woche einen Termin. Ich habe Jeans gekauft von einem Anbieter, der verspricht, dass man die auch wieder reparieren lassen kann, wenn die kaputt sind.
Jetzt ist
mal
sie
schauen,
kaputt.
Was dabei rauskommt. Ja, jetzt ist es kaputt. Also sie ist schon kaputt. Sie ist jetzt kaputt. Sie hat jetzt 1,5 Jahre auf dem Buckel, glaube ich.
Oh, immerhin.
Ist durchgesteuert. Mal schauen, ob ich da geholfen werde.
Wir werden es hier hören, nehme ich mal an. Oder einen kleinen Update kannst du uns mal erzählen, ob es geklappt hat.
Und wir werden auch schauen, was passiert denn eigentlich, wenn jemand sich doch nach Deutschland in die EU möglicherweise eine Apple Vision Pro bestellt, ihm fällt sie runter und dann, wie ist das?
Was? Ach so, darüber reden wir nächste Woche. Ich hoffe nicht, dass sie mir runterfällt. Kleines Spoiler.
Wir haben also viele Dinge, über die wir in der nächsten
Woche
sprechen
können. Genau, kleiner
Spoiler
für die nächste Episode. Wir werden über ein paar Dinge reden müssen nächste Woche, ich sehe schon.
Aber bis dahin Was haltet ihr davon, wenn ihr uns einfach abonniert, falls ihr das noch nie getan habt?
Genau, dann kriegt ihr nämlich unter Umständen noch eine Benachrichtigung, wenn die nächste Episode draußen ist.
Passend zum Thema könntet ihr auch einfach Gefällt mir drücken oder andere Sterne, Dinge, die Zuneigung
Daumen,
für diesen Podcast
Herzen,
zeigen.
Herzen, je nach eurer, also gebt uns, ihr habt es gerade gehört, das ist wichtig im sozialen Netzwerken, auch bei Podcasts, gebt uns ein Like, dann freuen wir uns.
Nicht nur eins.
Der Algorithmus freut sich dann auch.
Und ansonsten, wir freuen uns aber auch über Feedback.
Genau.
Bitte an podcast@t3n.de.
In diesem Sinne, Elli hat es schon gesagt.
Passt auf euch auf, habt eine gute Woche.
Genau.
Und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.